HR Info. Politik.
Geht es um das Kopftuch, dann kochen die Emotionen schnell hoch. Für die einen ist es Ausdruck ihrer Gläubigkeit und ihrer Selbstbestimmung, für die anderen ein klares Zeichen für die Unterdrückung der muslimischen Frau. Genau darüber wurde diese Woche an der Frankfurter Goethe-Uni diskutiert. Doch im Vorfeld gab es einigen Wirbel und Ärger um die Veranstaltung. Wir sprechen über die Hintergründe und die grundsätzliche Frage: Eine Kopftuchkonferenz, brauchen wir das? Ich bin Anne Bayer. Donnerstag, 8. Mai, vor der Frankfurter Goethe-Uni steht eine Handvoll Studentinnen im strömenden Regen. Die Hälfte von ihnen mit Kopftuch, die andere ohne. Auch ein paar Männer sind dabei. Irgendwer bringt einen Lautsprecher vorbei.
Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir sagen, kein Platz für antimuslimischen Rassismus. Wir, eine Gruppe Studierender der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, sind immer noch schockiert, dass Professor Dr. Susanne Schröter eine Konferenz mit dem Titel „Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ an unserer Universität stattfinden lassen kann.
Unterdessen im Gebäude. Etwa 150 Menschen hören gebannt den Rednerinnen der Kopftuchkonferenz zu. Viele müssen auf die Leinwandübertragung ausweichen, das Interesse ist riesig. Mit diesem Andrang hat hier niemand gerechnet. Ein Blick ins Publikum macht klar, Frauen mit Kopftuch sitzen hier nicht unter den Zuhörerinnen, doch eine einzige, ganz hinten in der letzten Reihe. Eine der Rednerinnen ist die Feministin und Journalistin Alice Schwarzer.
Meine These ist, und die kann man auch belegen, meine ich, dass eben der Kopftuch und der neue Verschleierungszwang ja sowieso, dass das Kopftuch die Flagge des politisierten Islam ist. Dass das kein religiöses Zeichen ist, sondern ein politisches.
Zwei Positionen, die hier aufeinanderprallen. Der Rassismusvorwurf auf der einen, formuliert vor allem von Frauen, die sagen, sprecht uns nicht unsere Entscheidung ab, wir sind nicht unterdrückt. Auf der anderen Seite die klare Haltung, Kopftuch ist ein Symbol des politischen Islams. Zwei Positionen, die nicht neu sind, aber wie hier in Frankfurt schnell zu einem Politikum werden und schon im Vorfeld zu heftigen Diskussionen führen können. Auch in den Medien, da waren Schlagzeilen zu lesen, Mobbingkampagne gegen Kopftuchkonferenz. Keine Diskurspolizei, Tugendterror, Freiheit für die Wissenschaft. Doch halt, stopp. Fangen wir nochmal von vorne an. Wie kam es eigentlich dazu? Es war einmal eine Ausstellung. Eine Ausstellung über islamische Mode im Frankfurter Museum für angewandte Kunst. Eine Ausstellung, die das Facettenreichtum der islamischen Mode zeigen wollte. Mit dabei Modelle der Modemacherin Miriam Lebdiri aus Mannheim.
Es ist kein Geheimnis, dass muslimische Frauen von der konventionellen Modeindustrie über Jahrzehnte hinweg übersehen wurden. Und somit haben sich viele muslimische Frauen selbstständig gemacht, eigene Labels gegründet.
Doch das endete eben nicht wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, sondern lief auf eine Diskussion hinaus, die der Ausstellung vorwarf, zu wenig differenziert mit dem Kopftuch umzugehen. Für die Islamwissenschaftlerin und Ethnologin Susanne Schröter, Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam am Exzellenzcluster Normative Ordnung an der Goethe-Universität in Frankfurt, ein Grund zu handeln.
Die Initialzündung für diese Konferenz war die Ausstellung Contemporary Muslim Fashion im Museum für angewandte Kunst. Bei dieser Konferenz, die islamische Bekleidung für Frauen ausschließlich unter dem Aspekt der Mode betrachtet, der Ästhetik, fehlte mir der Kontext, der in vielen Ländern dieser Welt und auch in etlichen Milieus in Deutschland eher repressiv ist. Schön vielleicht, aber auch eine Zwangsjacke für Frauen und für Mädchen, die sich nicht frei entscheiden können, was sie anziehen. Und diesen Kontext mitzudenken und mitzudiskutieren, das wollte ich auf dieser Konferenz.
Gesagt, getan. Sie organisierte die Konferenz „Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ und lud dazu 5 Rednerinnen und einen Redner ein. 4 haben eine kritische Haltung zum Kopftuch, 2 von ihnen verteidigen es. Darunter Alice Schwarzer und Necla Kelek, 2 Frauen, die sich den Kampf gegen das Kopftuch seit Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Auch Abdelhakim Orgi von der Pädagogischen Uni Freiburg, ein Gegner, sowie die Lehrerin Ingrid König aus Frankfurt. Als Gegenpart war die Vertreterin der Ahmadiyya-Gemeinde Kula Mariam Hübsch stellvertretend für alle Kopftuchträgerinnen eingeladen, sie und auch Dr. Dina El-Omari von der Uni Münster. Diese Auswahl rief eine anonyme Gruppe Studierender auf den Plan. Sie forderte in einer Kampagne im Internet, die Veranstaltung abzusetzen und ihre Organisatorin am besten gleich mit. Schröter raus, hieß es auf den Plakaten, und sie warfen ihr antimuslimischen Rassismus vor. Das führte allerdings zum genauen Gegenteil. Es kam zu einem enormen Medienrummel und 700 Anmeldungen für die Konferenz. Auch ich habe mich angemeldet und vor Ort Frau Schröter getroffen und wollte noch einmal hören, wie denn nun genau die Auswahl der Rednerinnen und Redner zustande kam.
Ich habe die Rednerinnen ausgewählt, von denen ich dachte, dass sie stärkste Stimmen hier sind, auch kontroverse Stimmen in dieser Debatte. Und das ist so ein Konzept eigentlich, dass man diejenigen, die auch etwas bewegen, die Multiplikatorinnen, Multiplikatoren sind, dass die hier bei uns am Forschungszentrum die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deshalb haben wir von Alice Schwarzer bis Cola Mariam Hübsch die ganze Palette der möglichen Stimmen repräsentativ eingefangen. Das Moment der Kritik hat ein leichtes Übergewicht. Das liegt aber einfach daran, dass wir die letzten Konferenzen hier in Frankfurt mit Ausschluss von kritischen Positionen erleben konnten. Und von daher ist das bei mir etwas, hat das eine Schlagseite eher in die kritische Perspektive. Aber andere Perspektiven sind auch mitgedacht.
Und was erhoffen Sie sich jetzt dann davon, also von so einer Konferenz? Gibt es denn wissenschaftlich oder neue Erkenntnisse auch über das Kopftuch, oder geht es Ihnen einfach darum, so einen allgemeinen Austausch nochmal hier in der Uni zu ermöglichen?
Ich bin gespannt, ob wir neue Erkenntnisse haben. Es gibt beispielsweise ein neues Buch von Abdelhakim Urgi, der sich theologisch mit den Grundlagen für Verschleierung beschäftigt hat. Also es wird schon einige neue Erkenntnisse geben, die wir heute hören können.
Noch eine Frage. Haben Sie jetzt letztendlich eigentlich mit Protesten im Vorfeld gerechnet?
Nein. Ich habe nicht damit gerechnet. Das hat mich sehr verwundert, weil jeder könnte zu jeder Zeit in eine meiner Veranstaltungen kommen, die öffentlich sind, und könnte diskutieren. Ist nie geschehen. Von daher habe ich gedacht, wie kommt das denn jetzt eigentlich?
Dann vielen Dank.
Bitte.
Die Universitätsleitung stellt sich hinter die Organisatorin Susanne Schröter, verteilt eine Pressemitteilung mit der Überschrift Verteidigung der Wissenschaft und betont noch einmal, an einer Universität müsse es Raum dafür geben, um über unterschiedliche Positionen zu diskutieren. Auch der AStER ist bei der Pressekonferenz eingeladen. Seine Vorsitzende Fatma Keser verteidigt die Konferenz und geht mit ihrer Kritik sogar noch einen Schritt weiter.
Für mich ist das ein Symbol der Unterdrückung, und ich würde anders als Frau Schröter sagen, dass es keine Freiwilligkeit dabei gibt, sondern dass es, wenn überhaupt, eine Freiwilligkeit zur Unterdrückung ist, zur Unterwerfung.
Ginge es nach ihr, würden Frauen wie Cola Mariam Hübsch gar nicht erst eingeladen werden, denn diese würde den politischen Islam verharmlosen. Dass sie damit rechter Ideologie Argumentationshilfe gibt, ist ihr bewusst.
Ja, das ist ein Vorwurf, aber ich sehe das ganz anders. Wie ich eben gesagt habe, ich denke, man muss selbst darüber reden, damit es nicht nur Rechte, Neurechte, damit man es denen nicht nur allein überlässt. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir bestimmen, was wie darüber gesprochen wird.
Währenddessen gibt es vor der Uni trotz strömenden Regen lebhafte Diskussionen. Bei einer mische ich mich ein. Nick Engelmann studiert Politikwissenschaft und Soziologie. Er diskutiert mit Hadbit Abid, auch einer Soziologiestudentin, mit Kopftuch. Sie gehört zu der Gruppe, die sich mit Plakaten wie My Body, My Choice oder Kein Rassismus vor der Konferenz aufgestellt hat.
Wir reden jetzt nicht über eine Person XY, die irgendwie in der Uni irgendetwas sagt. Wir reden über eine Direktorin eines Instituts, die eine bestimmte Verantwortung, eine bestimmte Rolle hat. Sie führt den Diskurs an, sie gibt Konferenzen, sie organisiert Veranstaltungen. Das heißt, sie ist wortführend in bestimmten Bereichen. Deswegen ist es nicht egal, wer eine Bühne bekommt und wer Platz bekommt, sondern es geht ganz klar darum zu sagen, wenn wir eine Konferenz machen, die so unausgewogen ist und die ganz sicher nicht eine offene ist, sondern eine geschlossene, weil wenn von 5 von 7 RednerInnen eine Position vertreten, die ganz klar gegen das Kopftuch ist, und wenn im ganzen Klima, also was ist der Ausgang dieser Diskussion? Dann reden da 5 Leute, dass das Kopftuch auf jeden Fall unterdrückend ist. Was bringt es mir als kopftuchtragende Person? Was bringt es allen anderen, die davon betroffen sind? Warum redet man nicht mit uns, sondern warum reden da 5 aus ihrer privilegierten Perspektive, dass es wahrscheinlich unterdrückend ist oder nicht? Ist es niemandem damit geholfen? Ist es weder den Betroffenen geholfen, die ein Kopftuch tragen und diskriminiert werden? Ist es weder denen geholfen? Moment. Also es ist weder denen geholfen, die ein Kopftuch gezwungenermaßen tragen müssen, weil deren Solidarität gilt auf jeden Fall auch. Also es ist aber auch weder einem gesellschaftlichen Klima geholfen, was sowieso davon bestimmt ist, dass es immer weiter nach rechts geht. Wir haben eine Verantwortung als Menschen und wir haben eine Verantwortung als WissenschaftlerInnen. Und wir können sagen, natürlich lasst die Leute reden, aber solche Diskussionen führen dazu, dass Menschen eine bestimmte Haltung haben. Und eine bestimmte Haltung zu haben, führen dazu, dass bestimmte Dinge passieren. Und wir sehen, dass die Angriffe auf Muslime immer mehr werden. Wir sehen, dass die Brände auf Moscheen immer mehr werden. Wir sehen, dass dann eine Feindlichkeit gegenüber Andersaussehenden, gegenüber Anderslebenden, gegenüber Andersgläubigen vorhanden ist und tendenziell steigt. Die AfD ist die drittgrößte Partei in Deutschland. Und dann sagst du, ja, gib denen einfach Platz in einer Konferenz, die irgendwie eventuell bedeutend ist oder gibt denen Platz in der Wissenschaft. Nein, wir haben eine Verantwortung. Natürlich kann man das so lassen, aber man kann auch versuchen, mal zu zeigen, dass es da sehr viel um Machtdynamik geht, dass es da sehr viel darum geht, wer hat eine Stimme, wer hat einen Raum, wer kann eine Konferenz veranstalten, wer ist dazu eingeladen und wer nicht.
Also ich denke, wir sollten in der Diskussion auf jeden Fall präzise bleiben. Ich denke nicht, dass du das intendiert hattest, aber natürlich spricht hier nicht die AfD, sondern sprechen Wissenschaftler. Und du sagst, die sprechen aus einem privilegierten Standpunkt. Das stimmt natürlich insofern, dass die sich ihre wissenschaftlichen Sporen verdient haben. Und eine Susanne Schröter hat selbstverständlich das Recht, auch als Leiterin des Instituts für Ethnologie, glaube ich, hier eine Veranstaltung zu machen über ein Thema ihrer Wahl. Das ist doch, also ich verstehe. Ja, also, und dann ist es doch auch völlig okay. Und wenn du sagst.
Es geht um Verantwortung. Und ganz ehrlich. Die Frage ist doch immer nicht um Recht, sondern um Verantwortung und auch nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Und sie kann das machen, aber wie gesagt, die Konsequenzen einer solchen Diskussion tragen wir. Die tragt nicht Susanne Schröter, die tragst auch nicht du, weißt du? Als weißer Mann läufst du durch die Gegend, es ist dir ganz egal, ob darüber diskutiert wird oder nicht. Ich trage die Konsequenzen.
Ich finde es gut, wenn darüber diskutiert wird.
Ja, schön, aber weißt du, wer die Konsequenzen trägt? Ich trage die Konsequenzen, ganz real. Wenn ich so angeguckt werde, wenn mir unterstellt wird, dass ich unterdrückt werde, wenn ich keinen Job bekomme, wenn ich keine Wohnung bekomme und so weiter und so fort. Ich trage ganz real die Konsequenzen. Ein Diskurs, der auf meinen Kosten gemacht wird, den will ich nicht.
Unser Handeln hat auf jeden Fall Konsequenzen und du hast natürlich das Recht zu sagen, dass du das nicht gut findest, aber das ist eben nicht das Gleiche, wie dafür zu kämpfen, die Veranstaltung absagen zu lassen und eine Kampagne dagegen zu starten. Und wenn du sagst, dass es nicht ausgeglichen ist, nur weil 2 von 7 Rednern eine Pro-Kopftuch-Position vertreten, finde ich das auch ein schwieriges Argument. Also es muss ja nicht jede Veranstaltung 50-50 pro und contra sein, sondern die Frau Hübsch vertritt die Meinung, dass das Kopftuch Pflicht für Musliminnen ist, soweit ich weiß. Sie hat in einer Talkshow im Gespräch mit Hamid Abdel Samad gesagt, auch die Meinung vertreten, dass es im Islam keine Aufrufe zur Gewalt gibt im Koran und so weiter. Also sie vertritt ja eine ganz klar absolut islamfreundliche und pro Kopftuchposition. Und ich verstehe da nicht, wie man davon sprechen kann, dass die Veranstaltung nicht ausgeglichen ist. Es gibt einen Historiker, der macht eine historische Heranführung an das Kopftuch. Natürlich sind einige ganz klar dagegen und das ist ja auch deren gutes Recht und einige sind ganz klar dafür. Das ist eine interessante Veranstaltung und ja, ich habe mich angemeldet, bin leider nicht reingekommen. Der Andrang war zu groß.
Also die Frage ist schon mal die Stelle. Also erstens, ich gehe nicht darauf hinein, aber die Frage, die ich stelle, was ist das Ziel einer solchen Konferenz und was glaubst du, ist das Resultat einer solchen Konferenz? Oder warum sollte solche Konferenzen auf der Art, wie sie geführt werden oder auf der Art, wie sie aufgestellt wurden, weiterhin existent werden?
Das Ziel so einer Konferenz, würde ich vermuten oder würde ich hoffen, ist, verschiedene Standpunkte vorzubringen, zu diskutieren und im Optimalfall in einigen Bereichen einen Konsens zu finden.
Okay, also es geht nur darum, Menschen, die eins sagen wollen, leben zu lassen und zu akzeptieren und ihnen zu glauben, wenn sie sagen, wir tragen eins freiwillig aus eigener Überzeugung. Und dann hat kein anderer Mensch und vor allem kein anderer Mann zu sagen, nein, es ist ein Symbol der Unterdrückung. Weil das haben die Frauen selber zu bestimmen. Und darum geht es seit jeher, seit Jahrhunderten. Was die Frau trägt oder nicht trägt, ist Sache der Frau. Darüber muss nicht diskutiert werden. Und
warum gibt es dann vor allem in den Religionen so viele Kleidervorschriften für Frauen, die von Männern gemacht wurden? Übrigens, die Sichtweise, dass du wieder den Männern die Position absprechen willst, ist wieder eine sexistische Argumentation. Du sagst, Männer haben nicht das Recht, darüber was zu sagen. Das ist per Definition eine sexistische Denkweise. Also
Es gibt keinen umgekehrten Sexismus und es gibt auch keinen umgekehrten Rassismus.
Es gibt keinen Sexismus,
weil es um Machtdynamik geht und um Machthierarchie.
Ich weiß nicht, ob ihr noch weiter diskutieren wollt bei dem Regen, aber braucht es dann also eine Konferenz, ja oder nein? Was sagst du?
Ja, weil das Kopftuch ein Thema im Zentrum unserer Gesellschaft ist. Wir sollten uns damit befassen, woher es kommt, was es bedeutet und in welchen Kontexten es zum Beispiel, da geht es auch um Trennung von Staat und Religion, wann dürfen Kopftücher allgemein religiöse Symbole, es geht nämlich ganz wichtige Unterscheidung, nicht nur um Kopftücher, sondern um religiöse Symbole im Allgemeinen. Wann dürfen die in der Öffentlichkeit getragen werden? Sollten die von Trägern staatlicher Positionen getragen werden dürfen? Diese ganzen Fragen, mit denen sollten wir uns auseinandersetzen und deswegen ist so eine Konferenz genau das Richtige.
Nein, wenn solche Debatten geführt werden sollen, dann nicht auf der Art. Die Frage ist, wenn weniger als 4% der lebenden Menschen in Deutschland Muslime sind, also darunter vielleicht nicht mal 2% Frauen, die ein Kopftuch tragen, warum müssen wir über diese extrem große Minderheit, die sowieso Diskriminierung erfahren, das kann man statistisch nachweisen, warum muss man auf Kosten derer so eine Debatte führen, die unausgeglichen ist und die dazu führt, dass ein gesellschaftliches Klima befeuert wird, das sowieso weiter nach rechts rückt, wo wir sowieso damit zu rechnen haben, dass Frauen mit einem Kopftuch diskriminiert werden und Diskriminierung und einen Rechtsruck irgendwie zu fördern ist. Warum?
Ich lasse die zwei Studenten weiter diskutieren und treffe noch eine weitere Besucherin, die Exil-Iranerin Helen Vaziri. Die Elektrotechnikerin ist sogar extra aus Köln zur Konferenz angereist.
Ich bin seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Ich habe damals da Elektrotechnik studiert, Elektronik, Nachrichtentechnik. Und dann, ich war im letzten Semester, ich durfte nicht weiter studieren als Frau. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass es ganz unfair ist, wenn die Leute wollten darüber sprechen, immer mit Rassismus werden gestempelt. Das ist überhaupt nicht. Das sollte man darüber sprechen. Wenn man nicht darüber spricht, viele Muslime selber wissen nicht, dass, was bedeutet islamische, politische Islam.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie tragen jetzt kein Kopftuch. Im Iran waren Sie gezwungen, ein Kopftuch?
Im Iran müssen alle Kopftuch tragen, obwohl die sind Christ oder andere Religion. Das ist egal.
Und können Sie denn aber nachvollziehen, wenn hier in Deutschland Frauen freiwillig das Kopftuch tragen, weil Sie sagen, für Sie ist das ein Ausdruck Ihres Glaubens?
Ich denke schon, das ist ganz unterschiedlich, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt. Das könnte sein, dass viele Frauen als Tradition das machen. Aber ich kenne auch manche iranische Frauen, die sind Muslimin, aber tragen die nicht Kopftuch, weil die denken, das ist ein Symbol von Islamisten. Und die machen das sehr locker zum Beispiel.
Das können Sie aber dann schon auch akzeptieren oder finden Sie das falsch?
Ich empfehle keine. Aber ich beurteile nicht jede Frau, die sowas macht, als eine Islamist. Das wollte ich nur unterscheiden.
HR Info. Politik.
Zurück im Studio. Das Kopftuch, es ist mehr als ein Kleidungsstück. Das haben mir die vielen Stimmen bei dieser Konferenz klar gemacht. Doch es bleibt für mich die Frage, brauchen wir tatsächlich eine Debatte darüber? Was bringt so eine Konferenz, bei der viele der Argumente schon im Vorfeld klar waren? Um darüber zu sprechen, habe ich Lohai Mutun angerufen. Er ist Islamwissenschaftler und bei der Deutschen Welle in Bonn Leiter der Redaktion Kantara. Von ihm wollte ich wissen, die Debatte um das Kopftuch ist ja eigentlich nicht neu, aber trotzdem wird sie immer mit der gleichen Heftigkeit geführt. Warum ist das so?
Ich glaube, auf das Kopftuch wird vieles projiziert. Es wird daraus was ein Kulturkampf gemacht. Die meisten Debatten sind leider emotionalisiert, leider niveauarm, muss man sagen. Und was mich persönlich stört, dass auch das identitäre Islamistin, als auch vermeintliche europäische Aufklärer, beide versuchen, zumindest erwecken den Eindruck, als würden sie Frauen bevormunden. Also das ist immer sehr problematisch. Also wir erleben eine Politisierung des Kopftuchs. Natürlich wird das Kopftuch in vielen islamischen Ländern als politisches Symbol missbraucht. Aber wenn eine Frau aus freien Stücken ein Kopftuch trägt, dann müssen wir in einem liberalen Rechtsstaat das akzeptieren. Aber das Kopftuch wird halt als Projektionsfläche, wie gesagt, muss herhalten für viele, für Kritiker des Islamismus, für Opfer des Islamismus, für Frauenrechtlerinnen, für Feministinnen. Aber man kann ja eine Aussage nicht tätigen und sagen, wie Frau Schwarzer das tut, das Kopftuch ist per se ein politisches Symbol. Das ist in der Apodiktik, in dieser, ist einfach falsch. Es kann ein politisches Symbol sein, es kann aber auch ganz normales Teil der Identität einer Frau, die aus freien Stücken sich dafür entscheidet. Also ich glaube, dass die Debatte krankt daran, dass sie überladen wird mit Erwartungen. Und das ist ein weiterer Punkt an der Konferenz, weil die Konferenz ja behauptet, man würde ja die problematischen Aspekte des Kopftuch diskutieren. Ja, das tun wir in Deutschland seit Jahrzehnten. Also das so, das erinnert mich an die Behauptung vieler Islamkritiker, die sagen, die kritisieren den Islam und die Muslime eigentlich Land auf, Land ab, 10-mal am Tag und behaupten gleichzeitig, man könne eigentlich den Islam gar nicht kritisieren. Das ist einfach eine Position, die nicht korrekt ist. Es ist leider ein Teil des Kulturkampfes geworden.
Sie sind ja auch Islamwissenschaftler. Was könnte denn diese Wissenschaft dazu beitragen, dass diese Diskussion mal ein bisschen sachlicher, wenn ich sie richtig verstehe, und auch nicht so emotional geführt wird?
Genau, ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Ohne die Einbeziehung von Fachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von echten Experten, die die nötige wissenschaftliche Distanz sind, die natürlich auch keine Aktivistinnen und Aktivisten sind, darum geht es ja, kann die Debatte gar nicht versachlicht werden. Die Positionen einordnen, denn ein Hauptkritik an der und ein berechtigter Kritikpunkt an der Konferenz, dass die Teilnahme von Aktivistinnen, zwar auch mit Pro-Kopftuch, als auch Kopftuchgegnerin, also beide sind viel mehr, man hätte weniger diese Vertreter, auf der Frau Kellig, Frau Schwarzer, alles bekannte Kritiker des Kopftuchs, oder auch Frau Hübsch, die ihr alles bekannte Verteidiger, da sind alle für mehr, das sind keine Wissenschaftlerinnen und keine, ihnen fehlt einfach die Distanz zum eigenen Objekt. Sie sind Aktivistin, sie betreiben Apologetik und Kulturkampf, und zwar einen erbitterten Kulturkampf im eigenen Sinne. Und das natürlich führt dazu zu einer Verzerrung der Debatte. Und die Frauen, die wirklich aus ihren freien Stücken dieses Kopftuch tragen, geraten da in einen Stellvertreterstreit. Sie werden hineingedrängt in einen Streit, der im wahrsten Sinne des Wortes auf ihrem Kopf ausgetragen wird. Und hier brauchen wir mehr Wissenschaft und weniger Aktivismus wäre besser für eine gute Diskussionskultur hierzulande.
Sagt der Islamwissenschaftler Luhay Mutun. Er wünscht sich mehr Sachlichkeit in der Debatte um das Kopftuch. Und noch jemand hat sich in der Debatte zu Wort gemeldet. Das Aktionsbündnis muslimischer Frauen Deutschland e.V. Ich habe mit ihrer Vorsitzenden Gabriele Bosen-Jasi gesprochen. Sie sieht die Konferenz auch kritisch, wäre wahrscheinlich nicht dorthin gefahren. Und ich wollte von ihr wissen, wie denn ein konstruktiver Dialog über das Kopftuch ihrer Meinung nach aussehen könnte.
Also das müsste schon eine Mischung sein von Meinungen, also die ganze Bandbreite abbilden. Und was ich ganz wichtig fände, wäre, dass man erstmal darüber diskutiert, warum diskutieren wir überhaupt darüber? Ja, dass man mal einen Blick zurückwirft und sagt, wie lange geht diese Diskussion eigentlich schon? Was war der Beginn dieser Diskussion? In was für einer Situation ist sie entstanden? Also es gibt die bekannte Soziologin Birgit Rommelsbacher, die hat vor mehr als 20 Jahren das meiner Meinung nach schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wir debattieren eigentlich darüber, seit Frauen mit Kopftuch in Berufen erscheinen, wo man sie nicht erwartet hat. Ja, also flapsig gesagt, als wir die Schule noch geputzt haben, war das okay. Als wir hinterm Lehrerpult aufgetreten sind, dann war der Spaß aber vorbei. Und das ist eine Sache, die wir zunehmend sehen. Je sichtbarer die Frauen mit Kopftuch werden, desto größer werden halt die Widerstände. Es ist nicht nur bei den Frauen mit Kopftuch so. Sie haben sicherlich das Buch von dem Aladin El-Mafalani davon gehört. Der hat ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, das Integrationsparadox, wo er zeigt, diese Konflikte sind eigentlich ein Zeichen einer gelungenen und nicht einer misslungenen Integration. Weil es einfach bedeutet, dass die Menschen, die hier vor 2-3 Generationen angekommen sind, das System mittlerweile so gut kennen und auch so positiv beurteilen, dass sie natürlich diesen Versprechen, es kommt darauf an, was im Kopf ist und nicht was drauf ist, dass sie diesen Versprechen natürlich geglaubt haben. Also wenn ich jetzt unseren Verein angucke, über 500 Frauen, die absolute Mehrheit davon mit einem Universitätsabschluss, die haben ihre Bringschuld sozusagen erbracht und die warten jetzt auf die Einlösung halt dieses Versprechens. Ja, in Deutschland hat ein politisches und rechtliches System, in dem die Leistung zählt, in dem man nicht diskriminiert wird und in dem man sich einbringen kann. Und wenn die dann feststellen, dass dieses Versprechen nicht eingehalten wird, ja, dass sie dann nicht so gut gelaunt sind, das kann man sich sicher vorstellen. Und dass sie dann auch unter Umständen vor Gericht gehen, um ihre Rechte zu erstreiten.
Und woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass in so einer vielfältigen Gesellschaft zu leben, wie es bei uns der Fall ist, das ist nicht einfach, weil es einfach auch immer jeden Tag kriegt man sozusagen vorgeführt, es gibt auch andere Möglichkeiten, sein Leben zu leben. Und damit kommen einige Leute halt nicht zurecht. Ja? Für die ist es einfacher, wenn schwarz schwarz ist und weiß weiß ist. Übrigens nicht nur unter den Nicht-Muslimen. Ja? Diese Kategorie gibt es auch bei den Muslimen. Wo es sehr viel einfacher ist, wenn es Eindeutigkeiten gibt. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Eindeutigkeit ist natürlich auch angesichts der Globalisierung und der Debatten, die wir führen über die Schere zwischen Arm und Reich, die auseinandergeht und, ist es einfach ein Punkt, über den man sich am einfachsten einig werden kann. Diese Unterschiedlichkeit bedeutet halt, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass man die Position des anderen auch mal anhören muss, dass man mal versuchen muss, sich in ihn hineinzuversetzen. Und dazu haben viele einfach keine Lust.
Soweit die Anmerkungen zu der Kopftuchkonferenz und der Debatte darüber von Gabriele Bosniasi vom Aktionsbündnis Muslimischer Frauen Deutschland. Das war die Sendung Politik. Heute haben wir viel über das Kopftuch gesprochen. Anlass dafür war eine Konferenz darüber an der Frankfurter Goethe-Uni. Ob es so eine Konferenz bzw. eine öffentliche Diskussion über das Kopftuch braucht, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige dazu haben wir nun gehört. Doch wenn es sie gibt, dann sollte sie differenziert und sachlich bleiben. Das war die Sendung Politik. Diese gibt es wie immer auch als Podcast und diesen finden Sie auf unserer Homepage hrinforadio.de. Anklicken und herunterladen und wenn Sie wollen, weiterleiten. Mein Name ist Anne Bayer.